D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Leute, ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, heute Abend knacken wir den bisherigen Quotenrekord von Eine Stunde Film. Den bisherigen schon immensen Quotenrekord von Eine Stunde Film. Weil, habt ihr mal aus dem Fenster geguckt? Ich meine, Entschuldigung, ja, Ende Juni und seit ungefähr gefühlt einer Woche schüttet es in einer Tour quasi deutschlandweit. Also wer da von euch heute Abend nicht zu Hause ist, sondern irgendwo in der Weltgeschichte rumdammelt, der ist ja wohl selber schuld. Gut also, dass ihr da seid und das Radioempfangsgerät eingeschaltet habt, denn heute Abend reden wir über die größte Filmparty des Jahres, zumindest die größte deutsche Filmparty des Jahres, die vom vergangenen Freitag. Den Deutschen Filmpreis 2015, die Lolas, wurden verliehen in Berlin, war ich natürlich für euch da und habe mit Nominierten, mit Gästen, mit Preisträgern gesprochen, unter anderem mit den vielen Preisträgern des Films Victoria, der Film, den ich euch vor einigen Wochen so sehr ans Herz gelegt habe, 7-mal nominiert, 6 Lolas gewonnen. Viel mehr war wirklich nicht zu holen an diesem Abend. Mit denen habe ich allen gesprochen, was die mir so erzählt haben auf der Party, das erzähle ich euch heute. Und dann gucken wir natürlich auch noch auf ein paar Filmstarts vom Donnerstag, zum Beispiel auf die Fortsetzung der erfolgreichsten Komödie des Jahres 2012, Ted. Ihr wisst, das war diese Nummer mit Mark Wahlberg und diesem kleinen, dreckigen Teddybär, der die Klappe nicht halten kann. Da kommt jetzt am Donnerstag der zweite Teil in die Kinos. Heißt erstaunlicherweise Ted 2. Ja, wer hätte damit rechnen sollen? Und dann gucken wir unter anderem auch noch auf einen ungarischen Film, ein Horror Drama, der Film heißt Underdog, fand ich sehr interessant, möchte ich euch vorstellen, reden wir nachher drüber. Und einen ziemlich coolen Fernsehtipp für diese Woche habe ich auch noch für euch gefunden. Dann kommt Inga Hinkamp noch vorbei mit den Filmnews der Woche, also es gibt genug zu tun innerhalb der nächsten 56 Minuten. Hier ist eine Stunde Film, ihr hört die Radio Wissen, lass mal anfangen.
Die Radio Wissen. D-Radio Wissen.
Ich habe extra vor der Sendung heute ein großes Tässchen Kaba mutig getrunken und die Studiofenster offen gelassen. Sollte es also durch eben diese gleich reinpladdern und mir mitten aufs Mischpult tropfen, sodass hier der Strom wahrscheinlich im gesamten Block ausgeht, dann werdet ihr das schon feststellen daran, dass aus eurem Radio nichts mehr rauskommt. Bis dahin senden wir fröhlich weiter. Dieses Dreckswetter ist nicht neu. Wir hatten es hier in Berlin tatsächlich auch schon am Freitag beim Deutschen Filmpreis, haben schon am roten Teppich, wo das erste Abgreifen der Stars immer stattfindet, schon nasse Füße gekriegt, der Wind deutlich zu hören, auch gleich in dem, was ihr hört vom roten Teppich, trotz dieser Puscheldinger auf den Mikrofonen drauf, hat es da einfach so ordentlich gepfiffen, dass es einem quasi bis in die Aufnahme reingeblasen hat. Trotzdem haben wir allesamt tapfer da gestanden, die Stars auf dem roten Teppich, ich logischerweise davor, vor dem roten Teppich und habe mit einigen schon mal sprechen können, die auf dem Weg waren zur größten deutschen Filmparty, die wir nun mal haben. Größer als die Lola geht in Deutschland nichts. Der Deutsche Filmpreis wird ja verliehen von der Deutschen Filmakademie. Da ähnelt sich der Filmpreis sehr mit den Oscars in Amerika. Da ist es ja ähnlich. Da haben wir auch die Academy of Motion Pictures Arts and Science, Science and Arts, wie rum auch immer. Dieser auch quasi aus Filmschaffenden besteht, also wo Filmschaffende sich letzten Endes selbst die Preise verleihen. Das ist beim Deutschen Filmpreis also nicht anders als bei den Oscars, so viel zu den Modalitäten. Es war erstaunlich viel Filmvolk vorhanden beim Deutschen Filmpreis. Manchmal sieht man da eher so die aus den zweiten und dritten Reihen, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die teilweise sehr gut, aber nicht so besonders bekannt sind. Das war dieses Jahr ein bisschen anders. Gleich am Teppich lief mir beispielsweise Elias Mbarek in die Arme, der nicht selbst nominiert war, aber in einem nominierten Film mitgespielt hatte, in diesem Hacker-Film, ihr erinnert euch, zusammen mit Tom Schilling und einigen anderen, Who Am I? Kein System ist sicher, da hat er mitgespielt. Der Film war einige Male nominiert und hat auch 3 Lolas gewinnen können. Elias Mbarek hat auf jeden Fall den Teppich erstmal genutzt, um seinen ganzen Kolleginnen Komplimente zu machen.
Ach du, heute finde ich es eigentlich relativ glamourös. Ich bin ein bisschen aus der Reihe getanzt, habe extra kein Smoking angezogen. Ich dachte, ich bin der Einzige, bin ich aber gar nicht. Es haben mir relativ viele Kollegen gleich getan, aber ich muss sagen, die Kolleginnen sehen alle wirklich bezaubernd aus heute. Also da gibt es extrem viele schöne Kleider. Jessica Schwarz hier sieht super aus, Paulina sah gerade ganz toll aus. Also die Frauen heute hier, die haben alle eigentlich einen Filmpreis verdient.
Elias Mbarek in bester Gentleman-Manier. Das Schöne oder im Nachhinein Interessante an der Nummer ist, dass nicht nur Elias Mbarek auf dem roten Teppich war, sondern halt auch Til Schweiger. Ihr habt die Geschichte wahrscheinlich irgendwo schon mitbekommen. Da soll es ja auf der Aftershow-Party, also nicht beim Filmpreis, sondern die mehr oder weniger halb private Aftershow-Party im Nobel-Restaurant Borchardt, da soll es ja ein kleines Handgemenge gegeben haben zwischen Til Schweiger und Elias Mbarek. Die Rede ist davon, dass Til Elias eine geklatscht haben soll. Was da jetzt so genau wirklich dran war, weiß oder wissen in dem Fall vielleicht wirklich nur die beiden. Lustig halt, dass sie ein paar Stunden vorher noch beide auf dem roten Teppich beim Filmpreis waren und da noch Friede, Freude, Eierkuchen war. Elias Mbarek hat ja Fuck You Goethe 2 mittlerweile abgedreht. Der Film kommt am 10. September bei uns in die Kinos. Viel verraten wollte er über den Film noch nicht oder wie er es gesagt hat, durfte er noch nicht. Aber ein bisschen was hat er dann doch erzählt.
Also es ist auch schön, wenn man die Leute, die interessiert es ja auch, was sie da so tun und wenn man die teilhaben lässt an den Dreharbeiten und denen das Ganze so ein bisschen näher bringt und für alle Interessierten schon mal so Einblicke gewährt.
Bezug nehmend darauf, dass es im Vorfeld schon einiges in den sozialen Netzwerken gab, habt ihr vielleicht auch gesehen. Immer wieder mal sind so kleine extra gedrehte Einspieler über die sozialen Netzwerke gepostet worden. Da haben sie wirklich dieses Mal beim zweiten Fuck You Goethe-Film richtig Gas gegeben, um ja vielleicht das Einspielergebnis vom ersten nochmal zu übertreffen. Wer weiß, gut möglich. Erfolgreichster Film des Jahres 2014. Über 7 Millionen Menschen im Kino. Mal gucken, was der zweite Teil so bringt. Ich habe es angesprochen, neben Elias Mbarek war auch Til Schweiger auf dem Filmpreis Teppich, denn der hat tatsächlich an dem Abend eine Lola bekommen. Und da muss man ein bisschen weiter ausholen, denn das Verhältnis zwischen Til Schweiger und der Deutschen Filmakademie ist jetzt nicht wirklich in den letzten Jahren immer das Beste gewesen. Das lag unter anderem daran, wie auch schon Elias Mbarek richtig festgestellt hat, dass Komödien, wofür ja nun beide in erster Linie stehen, Elias genauso wie Til, dass Komödien bei Filmpreisen halt nicht so viele Preise grundsätzlich absahen.
Wir kennen auch die Filmakademie. Also Komödien haben es ja prinzipiell sehr schwer, aber ist doch nicht wichtig, weil wir uns vor allen Dingen über Zuschauer freuen.
Ja, das sagt Elias Mbarek. Til Schweiger sieht das ähnlich. Er hat, wie gesagt, eine Lola bekommen, weil er seit 3 Jahren wieder der Preis eingeführt worden ist für den besucherstärksten Film. Wir erinnern uns, letztes Jahr war das genau Fuck You Goethe. Und dieses Jahr war es Til Schweigers Film Honig im Kopf mit Dieter Hallervorden, auch um die 6 Millionen Kinozuschauer, also erfolgreichster Film in Deutschland im Jahr, im quasi laufenden Kinojahr. Der Film ist ja übers Jahr gestartet, im Dezember irgendwann lief, aber hauptsächlich dann in diesem Jahr. Und deshalb war Til Schweiger dann tatsächlich auch nach Jahren endlich mal wieder auf dem Deutschen Filmpreis.
Also es ist gut, mal wieder nach so vielen Jahren, weil es sind ja auch viele Bekannte da, die man mag und schätzt, nach so vielen Jahren. Ich war das letzte Mal, habe ich für Keinohasen gedreht, ne? Da war ich Zaungast. Obwohl, im Jahr drauf war ich ja auch hier, ne? Aber nur um diesen ganzen Keinohasen-Scheiß da, diesen bisschen die Wellen zu glätten, sonst wäre ich nicht gekommen.
Aha, da hat er selbst angesprochen schon, Wellen glätten. Ja, was war denn da passiert? Es ging so ein bisschen hin und her über einige Jahre zwischen Till und dem Filmpreis bzw. der Filmakademie. Till hat der Akademie mehr oder weniger vorgeworfen, dass seine Filme nie so wirklich berücksichtigt werden. Da hat die Akademie sich gegen gewehrt und gesagt, hallo, wir sind eine demokratische Einrichtung, es werden Sachen eingereicht und dann wird abgestimmt und wenn nun mal andere Filme für künstlerisch anspruchsvoller gehalten werden, dann hätte das nichts mit einer Ablehnung Til Schweiger gegenüber zu tun und so weiter. Und weil da so viel in den letzten Jahren drüber geredet worden ist, was das denn jetzt für eine Fehde ist zwischen Til und der Deutschen Filmakademie, habe ich ihn einfach mal direkt gefragt am roten Teppich, ob das nicht vielleicht jetzt, wo er auch da ist und eine Lola kriegt für den besucherstärksten Film, ob das nicht vielleicht auch die Möglichkeit für die große Aussöhnung zwischen Til Schweiger und der Deutschen Filmakademie ist.
Ich bin damals ausgetreten, ne? Fatih Akin ist auch ausgetreten, es hat keine Sau gejuckt. Ne? Ich bin ausgetreten, weil ich mich verarscht gefühlt habe, weil man uns nicht die Einreichregularien richtig erklärt hat. Und da habe ich mich verarscht gefühlt, dann bin ich dann ausgetreten. Und es wurde dann sehr anders kolportiert in der Presse, obwohl ich das mehrfach erzählt habe, wie es richtig war, aber es hat keinen interessiert. Es war immer nur, Til Schweiger ist beleidigt oder Til Schweiger hat Krieg mit der Akademie.
Ja, dabei war es doch gar nicht so, hat er jetzt mal wieder richtig gestellt und sich, wie gesagt, auch mit einem freundlichen Gesicht den ganzen Abend präsentiert bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises. Ich habe ihn hinterher nochmal gesprochen, direkt hinter der Bühne. Das ist immer so, wenn die Preisträger ihre Preise in Empfang genommen haben, dann werden die direkt weitergeleitet zu dieser hungrigen Journalistenmeute, die da schon steht mit irgendwie gewetzten Messern und Besteck in der Hand, um dann quasi die frisch ausgezeichneten noch vor Ort und Stelle oder an Ort und Stelle zu filetieren in alle kleinsten Einzelteile. Haben wir auch gemacht mit Till, dazu dann später mehr. Das, wie gesagt, als kurzer erster Eindruck vom roten Teppich. Und einen möchte ich euch auch schon mal an dieser Stelle und damit zum feierlicheren Teil der Veranstaltung überleiten. Einen möchte ich euch auch vom roten Teppich noch vorspielen, nämlich Frederik Lau, seines Zeichens Hauptdarsteller in dem Film Victoria, der natürlich zu diesem Zeitpunkt auf dem roten Teppich noch überhaupt nicht wissen konnte, was im Laufe des Abends mit ihm und seinem Film passieren würde, der einfach vor dem Teppich, vor der Veranstaltung auf dem Teppich sich noch relativ locker präsentiert hat und gesagt hat, ja, auch so großartig, sagte er zumindest, großartig nervös wäre er gar nicht, weil sie hätten ja einen guten Film abgeliefert, und hat aber auch gesagt, dass Victoria damals zu drehen schon ein ganz ordentlicher Batzen Arbeit gewesen wäre.
Naja, es war auch eine riesen Anstrengung, es war verrückt, es war halt, man weiß nicht mehr so richtig, was man gemacht hat nach dem Ding, weil so viel passiert ist. Also man musste den Film dann erst sehen, um den richtig zu verarbeiten. So, das ist auch schon mal erstmal eine Leistung. Den Berlinale zum ersten Mal gesehen und das muss man erstmal sacken lassen. Also ich kann den Film gar nicht so gut sehen, selbst sehen, weil ich das immer sehr... der nimmt mich immer sehr mit. So.
Das war, wie gesagt, noch auf dem roten Teppich vor der Preisverleihung. Da konnte Frederik Lau noch nicht wissen, dass bei 7 Nominierungen sein Film, wo er der Hauptdarsteller war, Victoria, 6 Lolas mitnehmen würde. Darüber sprechen wir gleich, weil ich natürlich die Preisträger auch nach dem Empfang ihrer Trophäen nochmal getroffen habe auf der Veranstaltung und wie die da abgegangen sind, wie die da gefeiert haben. Das erzähle ich euch gleich in einer Stunde Film bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir kommen zur zweiten Runde Deutscher Filmpreis 2015. Die Verleihung der Lolas am vergangenen Freitag bei wirklich atemberaubendem Dreckswetter. Draußen ging die Welt unter, während drinnen ein neuer Stern am Firmament aufging. Kann man eigentlich gar nicht so sagen, denn Victoria, dieser wirklich tolle Film von Sebastian Schipper, hatte ja schon bei der Berlinale im Februar für Aufsehen gesorgt. Damals haben wir schon über den Film gesprochen. Als er neulich im Kino angelaufen ist, habe ich ihn euch wärmstens ans Herz gelegt. Das ist dieser Film, ihr erinnert euch, der in einem Cut gedreht worden ist. Also es ist angefangen worden zu filmen und nach 2 Stunden hat man aufgehört zu filmen und dazwischen gibt es nicht einen einzigen Schnitt. Also ein One-Shot-Movie, Filme, wie es noch nicht viele gegeben hat. Manche behaupten sogar, es wäre der wirklich erste seiner Art gewesen. Die Geschichte einer jungen spanischen Touristin, gespielt von der zauberhaften Laia Costa, die Titelheldin Victoria logischerweise spielt, die eine Horde von Berliner Jungs kennenlernt, in einem Berliner Club, mit denen feiern geht. Die Jungs haben allerdings schon einen Plan für die weitere Nacht. Sie wollen nämlich eine Bank überfallen und das machen sie im Zuge dessen nun zusammen mit diesem Mädel, mit dem sie gerade vorher feiern gegangen sind. Eine Spanierin und 4 durchgeknallte Berliner Jungs überfallen mitten in der Nacht ziemlich drauf eine Bank und das Ganze gefilmt mit einem Kameramann, der die ganze Zeit dabei gewesen ist. Sebastian Schipper heißt der Regisseur, der durfte sich irrsinnig freuen an diesem Abend, nämlich 6 Lolas für seinen Film mitnehmen zu dürfen. 7-mal war er nominiert. 2 Lolas kann Sebastian Schipper selbst bei sich zu Hause aufstellen, denn unter anderem ist es bester Film geworden und auch beste Regie. Das sind die beiden Lolas, die Sebastian Schipper für sich behalten darf. Die anderen Königskategorien gingen ebenso an Victoria, nämlich zum einen an Frederik Lau, den wir eben schon kurz gehört haben auf dem roten Teppich, als er noch gar nichts von seinem bevorstehenden Glück wusste, und eben auch an Laia Costa, die Hauptdarstellerin, die auch eine goldene Lola mit nach Hause genommen hat. Ansonsten, ich kann das gerne noch für euch nachgucken, wo der Film sonst noch gewonnen hat. Beste Kamera, auch das war wenig überraschend. Diese Einstellung, die von vorne bis hinten ohne Schnitt ausgekommen ist, ist nun wirklich mehr als auszeichnungswürdig. Und beste Filmmusik hat Victoria auch noch bekommen. Das waren die insgesamt 6 Preise. Ich habe mit allen Gewinnern sprechen können, direkt hinter der Bühne. Das ist immer ganz schön, wenn die Leute gerade ihren Preis bekommen haben und noch völlig euphorisch sind und einem dann erstmal Rede und Antwort stehen sollen. Wenn es richtig gut läuft, dann hauen die einfach so Sachen raus, wie zum Beispiel, die Laia Costa, die Hauptdarstellerin.
Crazy! I'm like in shock, I think. I'm gonna party all the night tonight. Actually, that's the problem. I don't have my mobile here, so I'm just trying to look for my husband to ask him, show me your mobile phone because I want to see what mom and dad have said. So yeah, I forgot my fucking mobile phone at the hotel. Yeah, it's crazy.
Ja, das ist doch der beste Abend überhaupt im Leben einer jungen Schauspielerin, um das Mobiltelefon zu vergessen, und zwar im Hotel. Laia Costa hatte kein Handy dabei und musste deshalb permanent nur auf das Handy ihres Mannes gucken, um zu gucken, wer also alles jetzt Glückwünsche rüber schickt für diesen Hauptdarstellerinnenpreis, die goldene Lola. Hat sich tierisch gefreut, aber natürlich ging das auch Frederik Lau, bester Hauptdarsteller, nicht anders.
Das kann man so sagen, es ist nicht in Worte zu fassen. Also 6 von 7 muss man erstmal machen. Ne? Ja, wir sind überglücklich. Ich glaube aber auch, dass wir es auch irgendwie verdient haben, scheinbar.
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht glaubt er, natürlich haben sie es verdient. Und dann wurde es nochmal ganz lustig, weil Sebastian Schipper, der Regisseur, mit seinen beiden Lolas in der Hand, rechts und links, der also quasi keine Hand mehr frei hatte für irgendwas, weil er seine beiden goldenen Filmpreise festhalten musste, dann auch zu uns kam und das Thema des Films erstmal zum Thema des Abends gemacht hat.
Verbrechen lohnt sich, Mut lohnt sich anscheinend, Zusammenhalten lohnt sich, solidarisch als eine Horde um die Häuser zu ziehen und sich die Nächte um die Ohren zu schlagen mit einem viel zu kleinen Budget am kurzen Ende der Friedrichstraße, das scheint sich tatsächlich zu lohnen.
In einer einzigen Nacht ist Victoria gedreht worden, an einem Stück, wie gesagt, 3 Takes sind gemacht worden. Der 3. Take übrigens ist dann letzten Endes genommen worden, um daraus den Kinofilm zu machen, um diesen als Kinofilm zu präsentieren, muss man fast sagen. Zu machen gab es ja nicht mehr viel, als das Ding dann einmal im Kasten war. Vorn und hinten abschneiden vielleicht noch, Filmmusik, Ton ein bisschen nachbearbeiten und das war es dann auch schon. Und natürlich haben sie alle gesagt, dass sie damals in dieser Nacht in Kreuzberg, also diese Harakiri-Aktion durchgezogen haben, nicht ahnen konnten, was daraus werden würde.
Das haben wir uns natürlich vor einem Jahr nicht träumen lassen. Da sind wir einfach nur unserem eigenen Wahnsinn hinterhergerannt und waren auch oft ganz schön verzweifelt. Ich meine, die erster und zweiter Take sind überhaupt nichts geworden. Und dann hatten wir halt irgendwie noch diese eine Chance. Und das ist tatsächlich dieses Ding, was wir letztes Jahr am 27. April zwischen 4:20 Uhr morgens und 7 Uhr gedreht haben. Das hat hier tatsächlich gerade 6 Lolas gewonnen. Ich fühle mich, weiß ich auch nicht, ich fühle mich irgendwie so giggelig, glaube ich, oder ein bisschen albern, leer, beschwingt. Also es ist ein bisschen gut, dass ich die Dinger hier habe.
Das Gleiche, was der Regisseur gesagt hat, hat natürlich auch Laia Costa als Hauptdarstellerin nochmal bestätigt. Als sie damals in dieser Nacht in Kreuzberg unterwegs waren, da gab es sowas, hat sie zumindest gesagt, wie Erwartungen an irgendetwas. Das gab es beim Filmdreh überhaupt nicht.
No, when we were shooting the movie, the beautiful thing about all of this is just that we were expecting nothing. It was just like some kind of funky shooting style and just with friends, and no one was talking about wars or success. No one was talking about nothing, just talking about the film, about the story, how to record this or that or blah blah. Very creative, and that's why maybe things done without big expectations or pressure on you, they can be like magic or they can work out later.
Ja, nachvollziehbare Theorie von Laia Costa, ne? Die gesagt hat, wir hatten überhaupt keine Erwartungen und vielleicht hat uns das am Ende so erfolgreich gemacht, dass wir völlig locker an die Sache rangegangen sind, dass wir überhaupt nicht wussten, ob das, was wir da drehen, jemals irgendwo veröffentlicht wird, ob das überhaupt den Weg bis ins Kino schafft, weil dieser Film so experimentell ist, weil er so ungewöhnlich ist, ein Film ohne jeden Schnitt. Und das brachte dann auch wieder Freddy Lau mit ins Gespräch, der gesagt hat, ja, manchmal ist es einfach genau das, was man beim Film tun muss.
Ich glaube schon, ich glaube, man muss sich trauen, man muss das ausprobieren. Wir dürfen nicht irgendwie irgendwas nachhängen. So. Und ich finde es wichtig für den deutschen Film, dass wir was probieren und was Außergewöhnliches schaffen. Und wenn das aus Deutschland kommt, ist es doch wunderbar, auch das ist ein Zeichen.
Und damit waren wir dann tatsächlich nochmal wieder beim Regisseur, bei Sebastian Schipper, den ich gefragt habe, wie fühlt sich das denn an, wenn man, und das kann man in seinem Fall, glaube ich, wirklich so sagen, wenn es einem gelungen ist als Filmemacher im Jahr 2015, das das Kino, ja, den Film nochmal zu revolutionieren und wirklich etwas Neues zu machen.
Ja, neu erfinden. Es gab halt tatsächlich mit einmal noch so einen weißen Fleck auf der Landkarte. Und dieser weiße Fleck war so eine sagenumwobene Insel des Nichtschnitts, wo einige behaupten, sie wären schon drauf gewesen. Anderen wurde bewiesen, dass sie doch nicht wirklich auf dieser Insel waren. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal richtig auf dieser Insel war. Aber eins kann ich sagen, wir waren da. Und wir haben uns auch zwischenzeitlich echt ins Hemd gemacht und waren euphorisch und verzagt und haben die Regeln dieser Insel nicht verstanden und sind ein bisschen verrückt geworden. Und das ist ja vielleicht auch das Tolle an dem Projekt.
Wäre für mich das Zitat des Abends gewesen, wo er sagte, wir waren auf der Insel des Nichtschnitts. Sehr schön, aber war dann doch nicht ganz die Formulierung des Abends, weil Sebastian Schipper dann selbst noch einen draufgesetzt hat mit den insgesamt 6 Lolas auf die Frage, ja, und was passiert jetzt? Wie wird denn jetzt gefeiert?
Wie feiert man denn? Das habt ihr da in der Disco gesehen. Wir ziehen uns nackt aus und tanzen auf unseren Händen.
Ja, wir ziehen uns nackt aus und tanzen auf unseren Händen. Es gebietet einfach die journalistische Schweigepflicht, die ich jetzt in diesem Augenblick gerade erfunden habe, die es natürlich gar nicht gibt, euch nicht zu erzählen, ob Sebastian Schipper und seine Crew an diesem Abend noch bei 1200 Flaschen Champagner für die 2000 Gäste, ob sie sich noch alle nackt ausgezogen und auf ihren Händen getanzt haben. Das wird für immer meins und ihr Geheimnis bleiben. Es war ein wirklich ganz schöner Deutscher Filmpreis 2015. Hat Spaß gemacht, da zu sein. Vor allem, wenn ein Film, den man selber so super findet, dann auch dementsprechend mit Preisen bedacht wird. An euch nochmal mehr die Ansage in diesem Zusammenhang. Wenn ihr Victoria immer noch nicht gesehen habt, holt es nach. Es bringt mir nichts, für diesen Film Werbung zu machen. Ich kriege nichts dafür. Ich möchte einfach nur, dass ihr im Kino was Gutes seht. Also geht da rein, frisch mit 6 Lolas ausgezeichnet beim Deutschen Filmpreis 2015. Jede einzelne Lola ist es wert gewesen. Die beiden Hauptdarsteller, der Regisseur, bester Film, beste Filmmusik und natürlich die Kameraführung.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Hat sich eben schon so angehört, als wäre ich mit dem Deutschen Filmpreis durch gewesen. Ne? Ja, wollte ich auch eigentlich. Aber ich habe gerade gesehen, dass ich tatsächlich was vergessen habe, was ich euch gerne noch präsentieren wollte. Denn der Deutsche Filmpreis ist zwar jetzt am Freitag in erster Linie eine große Partyveranstaltung gewesen. Viele, viele Dinge, um sich drüber zu freuen und viele lustige Themen, die stattgefunden haben. Es war aber auch tatsächlich zwischendurch etwas ernster. Es war zwischendurch auch etwas politischer beim Deutschen Filmpreis, denn es war eine frisch gebackene Oscar-Gewinnerin dort, um auch beim Deutschen Filmpreis noch einmal ausgezeichnet zu werden. Die Frau heißt Laura Poitras und ist natürlich die Regisseurin von Citizen 4. Dieser aufsehenerregenden Dokumentation über Edward Snowden, haben sicherlich auch einige von euch mittlerweile gesehen, hat den Oscar gewonnen als beste Doku und jetzt, weil unter anderem auch deutsch co-produziert auch nochmal eine Goldene Lola gewonnen als beste Dokumentation Citizen 4. Laura Poitras war natürlich auch selbst gekommen. Sie lebt ja zeitweise in Berlin, bewegt sich so ein bisschen zwischen Berlin und den Vereinigten Staaten von Amerika hin und her. Ist ja keine ganz so einfache Position, in der sie steckt. Und sie hat eine ganz wundervolle Dankesrede gehalten, die ich natürlich einfach aus der übertragenen Veranstaltung beim ZDF hätte rausschneiden können, aber dann wäre da so ein Overvoice drauf gewesen. Und ich habe sie deshalb direkt, als sie hinter die Bühne kam, nachdem sie ihre Lola in Empfang genommen hatte, gebeten, das einfach nochmal zu sagen, was sie da auf der Bühne gerade in ihrer Dankesrede gesagt hat. Und das ist wirklich aufsehenerregend. Hört da mal genau hin.
First I thanked people in Germany and Berlin for providing me a safe place to do this work and everyone who worked on the film with me. And I thanked people at Spiegel for working on the NSA reporting. And I said that my country is on the wrong side of history and that I hope that Germany leads the way and provides political asylum to Edward Snowden. I mean, I think we have to understand that the history of Germany, it understands the dangers of these kinds of surveillance, of what it means to civil society. So I think it's not an accident that Germany is the most progressive and most protective of privacy, and because it has history. And so it does lead the way and it should provide asylum to Edward. Edward Snowden.
Das fand ich wirklich sehr überwältigend, dass sie da hingegangen ist, sich auf die Bühne gestellt hat und öffentlich bei einer Veranstaltung sagt, my country is on the wrong side of history. Sie hat sich bei Deutschland bedankt, bei den Menschen in Berlin bedankt, bei denen sie gearbeitet hat, bei denen sie an diesem Film und mit denen sie an diesem Film gearbeitet hat über Edward Snowden und hat gesagt, dass sie sich wünscht, dass ihr Land zumindest in der Hinsicht von Deutschland lernt. Zum einen, was die Presse und Meinungsfreiheit angeht und zum anderen auch tatsächlich, was den Schutz von Privatsphäre angeht und hat dann gesagt, sie würde sich letzten Endes sogar wünschen, dass Deutschland jemandem wie Edward Snowden auch politisches Asyl anbietet und also diesen Schritt auch noch geht. Sehr interessant, ich hatte es eingangs gesagt, sie lebt in Berlin, aber auch in den Vereinigten Staaten, denn sie ist mittlerweile wieder in der Situation, hin und her reisen zu können. Edward Snowden ist das nach wie vor nicht, der würde in Amerika oder auch in England beispielsweise sofort verhaftet bzw. ausgeliefert. Und das geht nicht nur Edward Snowden so, sondern, das hat Laura Poitras auch nochmal ganz deutlich gesagt hinter der Bühne, das geht auch einigen ihrer Kollegen selbst heute noch so.
For me it's easier, but for others can't return to their homes. So Jacob Applebaum is not able to return home right now because of the ongoing investigation. Sarah Harrison, who was the person who rescued Edward Snowden and provided political asylum for him, isn't able to return to the UK. So although I can return, there's a lot of people who can't.
Also auch das ziemlich abgefahren. Sie kann mittlerweile auch wieder nach Amerika und muss sich dort nicht vor irgendwelchen Gerichten verantworten dafür, dass sie einen Film über Edward Snowden gemacht hat. Aber andere Menschen, die an dem Film beteiligt waren und die im Kontakt mit Edward Snowden gestanden haben oder nach wie vor auch in seinem politischen Asyl in Moskau mit ihm in Kontakt stehen, die haben es da deutlich schwerer und können teilweise selbst jetzt, zwei Jahre nachdem der Film gemacht worden ist, immer noch nicht in ihre Heimatländer zurückreisen. Das, finde ich, gibt einem durchaus zu denken und das war eigentlich auch ganz schön, dass das auch ein solches Thema einen Platz hat auf dem Deutschen Filmpreis und dass man sich dann nicht versteckt oder wegduckt, sondern sagt, nee, wir stehen dazu, wir laden solche Leute hier ein, wir sind froh, dass wir sie da haben, wenn sie über ihre spannende Arbeit erzählen an solchen aufsehenerregenden Dokumentationen. War ein schöner Moment, hat mir gut gefallen. So. Und damit möchte ich gerne das Thema Deutscher Filmpreis 2015 für heute gut sein lassen. Wir reden gleich noch über die Fortsetzung der Komödie Ted. Ted 2, natürlich wieder mit Mark Wahlberg, aber ohne Mila Kunis. Die ist im zweiten Teil ersetzt worden. Darüber quatschen wir gleich und auf jeden Fall noch über den ungarischen Film Underdog.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Tammy, hör zu. Ich liebe dich. Okay, und ich will nicht, dass wir uns so streiten wie in den letzten paar Monaten.
Ich weiß nicht, Teddy, irgendwas muss sich echt ändern. Ehrlich, weil ich kann das einfach nicht mehr. Es ist alles zu viel.
Ich weiß. Und deswegen wünsche ich mir ein Baby.
Das hört sich doch wahnsinnig romantisch an erstmal, oder? Wenn man nicht von vornherein wüsste in diesem Fall, dass dann nicht irgendein erwachsener Mann mit einer erwachsenen Frau redet, in dem Fall sogar mit seiner Frau, sondern ein Stoff-Teddybär mit seiner Frau. Wir befinden uns im zweiten Teil von Ted, der Fortsetzung der Erfolgskomödie von 2012. Größte Komödie überhaupt damals des Jahres gewesen, mit Mark Wahlberg als John und im Original zumindest der Stimme von Seth MacFarlane in dem plüschernen Körper von Ted bzw. Teddy, Seth MacFarlane, der ja auch Regisseur des ersten und auch jetzt wieder des zweiten Teils gewesen ist. Die Geschichte hat sich ein bisschen weiterentwickelt. John hat sich von seiner ehemaligen Freundin getrennt, damals gespielt von Mila Kunis, die wollte ja im zweiten Teil nicht mehr dabei sein, ist ersetzt worden. Durch wen, da kommen wir später zu, aber bei Ted, bei diesem kleinen, rotznasigen Teddybär, der ja eigentlich am liebsten mit seinem Kumpel John abhängt, rumkifft, dreckige Witze reißt und am liebsten faul ist, der ist immer noch mit seiner Freundin aus dem ersten Teil zusammen, mit Tammy Lynn, seiner Kollegin aus dem Supermarkt. Ja, Ted, der Teddy, wer den ersten Teil nicht gesehen hat, arbeitet in einem Supermarkt an der Kasse und hat dort seine Liebe seines Lebens, Tammy Lynn, kennengelernt. Die beiden sind mittlerweile verheiratet. Muss ich noch weiter ausholen? Gut, dann aber ganz kurz. Im ersten Teil, Ted war ein Teddy, der John geschenkt worden ist, als der noch ganz klein war. Und weil der sich immer so gefürchtet hat, wenn es gewittert hat, hat er sich eines Nachts gewünscht, sein Teddy möge lebendig werden. Der ist dann lebendig geworden und auch geblieben die ganze Zeit. Die beiden sind dann zusammen gealtert, bis sie quasi in ihren 30ern angekommen waren und immer noch beste Buddies waren. So, das nur kurz zur Vorgeschichte. Jetzt im zweiten Teil, wie gesagt, haben wir gerade eben gehört, möchte Teddy seine Tammy Lynn gerne heiraten. Das und sogar, also nicht heiraten, die sind verheiratet. Herrgott, ich bin durcheinander. Wisst ihr warum? Weil mittlerweile der Regen weg ist und die Sonne da ist. Ich weiß es nicht. Liegt es an mir? Quatsche ich selbst den Regen davon oder sowas? Sollte ich da versuchen, Geld mit zu verdienen? Ich weiß es nicht. Es hat geschüttet den ganzen Tag. Und jetzt, wo ich hier sitze, bei einer Stunde Film, ohne Scheiß, werden die Wolken immer weniger und die Sonne knallt hier ins Studio. Irgendwas stimmt nicht mit mir, glaube ich. So, zurück zum Film. Ted und Tammy Lynn sind verheiratet, es lief aber nicht so gut in letzter Zeit und deswegen hat Ted jetzt gesagt, er möchte gerne ein Kind mit Tammy Lynn. Nicht schwer vorzustellen, dass Teddybären in der Regel nicht so besonders gut selber Kinder zeugen können, so klar. Also wollen sie ein Kind adoptieren, das wird aber immer schwieriger, denn mit einem Mal flattert Post rein von irgendeinem Gericht in Amerika, wo bezweifelt wird, dass Ted, der Teddybär, obwohl er sprechen kann und ja offensichtlich lebt, vor dem Gesetz wirklich eine Person ist. Und wenn sich herausstellen sollte, dass Ted vor dem Gesetz keine Person ist, dann kann er mit seiner Tammy Lynn natürlich auch kein Kind adoptieren. Was machen also Ted und sein bester Kumpel John? Natürlich, sie besorgen sich eine Anwältin, gespielt von Amanda Seyfried. Und die lernen sie in dieser Szene hier kennen.
Ich bin 26.
Aha.
Was, gibt's ein Problem?
Naja, ich will keine Anwältin, die beim Eröffnungsplädoyer Lieder aus Die Eiskönigin singt.
Oh, ich bin Samantha Jackson.
Ted, alles klar?
Hi, freut mich, John.
Freut mich auch.
Augenblick, haben Sie einen zweiten Vornamen?
Leslie.
Ach du Scheiße, dann sind Sie Sam L. Jackson.
Das ist der Hammer, Sie heißen wie Sam L. Jackson.
Wer ist das?
Haben Sie jemals irgendeinen Film gesehen? Er ist der Schwarze.
Ja, das ist so ein klassischer Dialog aus diesem Film, wie es auch im ersten schon der Fall war, relativ bissig, aber sehr lustig im Original, noch lustiger als in der deutschen Synchronisation. Diese junge Anwältin, gespielt von Amanda Seyfried, soll also nun die beiden vor Gericht, beziehungsweise in erster Linie Ted vor Gericht vertreten und dafür sorgen, dass dieser Prozess nicht verloren wird, dass also Ted auch vor dem Gesetz eine Person ist und damit sich seinen Familienwunsch mit Tammy Lynn verwirklichen kann. Ich brauche euch nicht zu sagen, dass das alles relativ schwierig wird, vor allem deshalb, weil Ted und John die meiste Zeit nur rumspacken und überhaupt nicht das machen, was die junge Anwältin Samantha da gerne von ihnen möchte. Sie proben beispielsweise mal, wie das so vor Gericht ablaufen könnte.
Gut, ich stelle dir jetzt ein paar Testfragen. Bereit?
Yep, kann losgehen.
Du bist im Zeugenstand und der Staatsanwalt fragt dich, Ted, sehen Sie sich selbst als Mensch?
Einspruch stattgegeben.
Einspruch kann der Zeuge nicht erheben.
Abgewiesen.
Unterbrechung.
Schuldig.
Spekulation.
Hören Sie an.
Christine.
Aktenkopf.
Achtung.
Ins Richterzimmer.
Keine Zeugenbelästigung.
Keine weiteren Fragen.
Sie könnten voll die Anwälte sein.
Das war das, was ich gemeint habe, mit die beiden spacken permanent nur rum und bringen sich selbst und natürlich damit auch Samantha von einer Bredouille in die nächste. Soll man sich diesen Film angucken oder nicht? Kann man ganz einfach beantworten, die Frage, wer den ersten Teil damals gemocht hat, Ted, der sollte sich auf jeden Fall auch diesen zweiten angucken, denn ich fand ihn ganz ehrlich mindestens genauso gut, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Liegt natürlich auch daran, dass die Macher Zeit hatten, die ganze Geschichte weiterzuentwickeln, sich genau anzugucken, was hat im ersten Teil gut funktioniert zwischen Ted und John, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert und ihr wisst, ich mag die Arbeit der deutschen Synchronschauspieler. Es ist wirklich so, es sind mit die besten Synchronschauspieler der Welt. Bessere Synchronarbeit wird eigentlich in keinem anderen Land gemacht. Trotzdem, es ist so viel englischsprachiger Wortwitz in diesem Film, was man einfach nicht übersetzen kann. Da können auch die Synchronschauspieler nichts für. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, es ist wirklich einfach zu verstehen, dann guckt euch Ted 2 im Original an. Was Seth MacFarlane mit seinen Leuten da ins Drehbuch geschrieben hat, ist wirklich an einigen Stellen der Kracher. Ich hatte große Mühe, an ein paar Stellen zumindest mir nicht vor Lachen in die Hose zu pinkeln. Und das passiert auch nicht so wahnsinnig oft. Also Ted ab Donnerstag, Ted 2 ab Donnerstag neu im Kino. Könnt ihr reingehen, wenn ihr eine Komödie sehen wollt, gerne mal wieder, dann guckt euch diese an. Die ist nämlich sehr lustig. Ist alles gesagt zum Film? Jupp, ist alles gesagt.
Tut mir leid, aber wir haben eine Anzeige bekommen. Es geht um den Hund. Ja. Es ist eine Promenadenmischung, kein Rassehund. Für den müssen Sie bezahlen.
Der kann hier nicht bleiben. Mischlinge müssen angemeldet werden.
Es ist eine Theorie, die der ungarische Regisseur Cornel Mundrosos da aufwirft. In Ungarn gibt es ja wahnsinnig viele Straßenhunde und in seinem Film Underdog stellt er die Theorie auf, was wäre denn, wenn man in Ungarn nur noch Rassehunde kostenfrei halten dürfte und alle Mischlingshunde, von denen es halt so viele gibt, mit hohen Steuern belastet würden. Das ist die Grundidee dieses Films Underdog. Ein junges Mädchen, 13 Jahre alt, hat nämlich im Film genauso einen Mischlingshund, liebt den über alles, lebt normalerweise bei seiner Mutter zusammen mit deren neuem Freund. Die müssen aber nun zusammen, also Mutter und der Freund, 3 Monate ins Ausland. Also muss das Mädchen zu seinem Vater zusammen mit dem Hund. Der Vater hasst Hunde, will diesen Hund einfach nur loswerden und setzt ihn tatsächlich auch aus. Und von da an haben wir so eine zweigeteilte Geschichte in diesem Film. Zum einen das 13-jährige Mädchen, das versucht, seinen geliebten Hund wiederzufinden. Und auf der anderen Seite dieser ausgesetzte Hund, der also sich jetzt alleine durchschlagen muss. Und da passiert was ganz Interessantes. Müsst ihr euch ein bisschen vorstellen, fast wie in Planet der Affen. Also dieser Hund wird von irgendwelchen Hundefängern gejagt und wird dann auch eingesperrt und soll sogar getötet werden. Und dann kommt jemand, der verwilderte Kampfhunde sucht für illegale Hundekämpfe. Und da wird er dann irgendwie auch noch malträtiert von diesem biestigen Hundetrainer. Und es passiert dann was wie in Planet der Affen. Die Hunde quasi tun sich zusammen. Nur, dass das in diesem Film hier nicht mit irgendwelcher Computeranimation gemacht worden ist, sondern tatsächlich in Ungarn gedreht worden ist mit Straßenhunden, die es da wirklich gibt, die für diesen Film trainiert worden sind von Hundetrainern. Und wenn man das weiß im Hintergrund, dann ist wirklich Underdog ein faszinierender Film. Mir völlig unklar, wie man das in so kurzer Zeit über ein paar Wochen Drehzeit hinkriegt, diese Hunde so gut zu dressieren, dass die im Film so fantastisch funktionieren, sich wirklich zusammenrotten und hinterher auch mehr oder weniger diese Stadt übernehmen und es kommt dann zu großen Konfrontationen, Mensch gegen Hund. Da wird aus dem Drama ja fast schon so ein bisschen ein Horror-Thriller, also nicht zu sehr Horror, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Es ist eine Mischung aus Planet der Affen, aus Hitchcocks Die Vögel, auch daran erinnert es ein bisschen, sehr stimmungsvoll gemacht. Empfehle ich euch diesen Film, Underdog. Kleine Produktion, nur ungarischer Film, aber wie gesagt, unter den genannten Bedingungen, dass da wirklich nichts animiert worden ist mit den Hunden, sondern dass da wilde Straßenhunde trainiert und übrigens auch hinterher alle an neue Besitzer vermittelt werden konnten. Wenn man das weiß, faszinierender Film. Das ist der eine Tipp, den ich euch als Rausschmeißer mit an die Hand gebe. Der andere ist ein Fernsehtipp und zwar für Donnerstagabend um 7:45 auf ZDF Kultur. Da kommt nämlich die wahnsinnig lustige, groteske Mein Kampf. Ich weiß nicht, ob ihr den Film jemals gesehen habt. Wenn nicht, solltet ihr ihn Donnerstagabend zum ersten Mal gucken. Tom Schilling spielt den jungen Adolf Hitler, der aus tiefster österreichischer Provinz nach Wien kommt, um endlich als Maler die Welt zu erobern. Und muss sich da ein Zimmer teilen, weil er sich natürlich Wien kaum leisten kann. Und er teilt sich dieses Zimmer mit 2 Juden, dem fliegenden Buchhändler Schlomo Herzl, sehr lustig gespielt von Götz George, und dem Koch Lobkowitz. So. Und Schlomo Herzl möchte gerne ein Buch schreiben und das soll heißen Mein Leben, aber der Titel ist irgendwie nicht so ganz das, was alle so meinen, was richtig wäre. Und dann kommen sie auf einen anderen Buchtitel.
Shalom. Grüß Gott.
Ich muss mein eigenes Buch schreiben, um das Böse aus meinem Herzen zu vertreiben. Wie wäre es mit meinem Kampf?
Jetzt haben sie es.
Das wäre doch ein fantastisches Buch für den Schlomo Herzl, sein Buch einfach Mein Kampf zu nennen. Wie gesagt, das Ganze ist eine Groteske, dieser Film, natürlich nicht ernst gemeint als Auseinandersetzung mit dem wahren Hitler, bevor er dieser schlimmste Tyrann aller Zeiten geworden ist. Das ist so eine Mischung aus Groteske und Tragischem, aus Wirklichkeit und Traum. Aber sehr, sehr gut inszeniert. Ich habe den damals schon sehr gemocht, den Film. Und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr ihn euch am Donnerstagabend angucken und euch Tom Schilling, wie gesagt, als jungen Adolf Hitler angucken, der da unter anderem solche Sachen von sich gibt.
Ich werde dastehen mit einer riesen Peitsche und all diese Menschen ans Ende der Welt treiben.
Ja, das ist im Endeffekt genau das Gleiche, was ich hier jeden Dienstagabend aufs Neue versuche. Tom Westerholt ist raus für heute Abend. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Dienstag. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächsten Dienstagabend um 20 Uhr wieder bei Eine Stunde Film hier bei D-Radio Wissen. Bis dahin, macht's gut. Ich sag tschüss. Bis dahin.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.